wurden entführt und ein schockierendes Handy ist die einzige Spur, die zu ihnen führt. Kann das Rätsel gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Hörspiel, Hörbuch, Crime, Comedy, True Crime, False Crime, Fiction Crime, alles drum und dran mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier herzlich begrüßen zu einer neuen Aufgabe, in der ich mal wieder das Rätselopfer übernehme. Und Leute, es wird jetzt schon früh dunkel. Wir haben wieder diese Jahreszeit, wo man sich am besten ein Heißgetränk seiner Wahl zubereitet, sich schön einmurmelt auf der Couch, auf dem Fauteuil, im Bett mit einer Decke. Und man dreht sich etwas auf und ich würde ja empfehlen, es ist eine Folge Soko Kinderkrimi und für alle HörerInnen, die das erste Mal jetzt vielleicht auch tun, die werden sich wundern, dieser Timo, der redet aber auch ganz schön viel, könnte auch langsam die Klappe halten, das tue ich jetzt. Hallo Sascha.
Hallo Timo. Ich mag französische Sitzgelegenheiten, by the way.
Was ist eine Garçonnière? Gibt es nicht auch?
Ist das nicht eine Einzimmerwohnung?
Ach so, stimmt.
ich glaube, oder?
Eine Chaise Lounge. Ja. Das ist aber so, man muss auch sagen, eine Chaise Lounge zum Beispiel ist unfassbar cool, aber wer stellt sich das bitte in die Wohnung? Du brauchst eine unfassbar große Wohnung, damit das irgendwie, weiß ich nicht, Sinn macht, oder?
Das ist so ein Möbelstück, finde ich, da brauchst du halt auch die Wohnung dazu.
Du brauchst vor allem endlich viel Platz, ja, das ist, weil es ist kein Couchersatz und sonst, ja, wer hat, ganz ehrlich, wer zwei Couchen hat oder Sofas in jeglicher Art, eine davon wird nicht ausreichend genutzt.
Blöde Frage, diese Eckcouchen, wo dann so ein eben langer Sessel dabei ist das eine Couch mit Chaise Lounge?
Nein. Das ist einfach eine ein L-Sofa oder irgendwie sowas. Ein Dreisitzer mit Verlängerung oder irgendwie sowas. Nee, eine Chaise Lounge, glaube ich, zählt
nicht. Ich meine das jetzt vollkommen ehrlich. Ab heute heißt das bei mir Dreisitzer mit Verlängerung. Finde ich großartig.
eine Chaise Lounge ist schon geil, gell?
Ich habe mir gerade Bilder aufgemacht und hat schon was, aber wie gesagt, da brauchst du halt wirklich das Zimmer dafür.
Ja, absolut. Es macht
oder allgemein den Raum dafür.
Ja, es macht sonst echt keinen Sinn. Also ja. Vielleicht noch, selbst als Single ist es irgendwie so ein Asimold-Möbelstück, wo du eh nur alleine wirklich...
Ich brauche keine Freunde, die mit mir auf der Couch sitzen. Ich habe meine Chaise Lounge.
Worauf du liegst, wenn du beim Psychiater bist, in dieser, so wie es halt dargestellt wird, ist das auch so eine Chaise Lounge? Ich dachte immer...
Es schaut so ein bisschen aus, ja.
Ein bisschen, aber die ich jetzt bei Google finde, haben alle noch eine Lehne. Und ich habe mir das immer gedacht, so, weißt du, die...
Ach, das, was ich, ohne was ich aber aus diesem klassischen Psychiater-Setting, also aus Film und Fernsehen, so meine ich jetzt, kenne, die kenne ich eigentlich auch mit Lehne.
Ja, genau so.
Ja. Ja. Wir driften ab, Timo, wir driften ab.
Ich stelle es mir manchmal mehr wie ein Tagesbett auch. Ein Tagesbett ist auch nicht schlecht.
Was ist ein
Tagesbett? Gib das mal ein. Ja, es ist manche schon aus wie normale Betten, aber manche sind auch schon irgendwie so ein... Es ist am ersten der deutsche Begriff, glaube ich, für ein Chaise Lounge.
Okay. Das Tagesbett, während wir hier noch weiter Möbel raussuchen... das ist ein Tagesbett.
Sascha, hör auf, wir versuchen Inhalte zu erzwingen. Es muss auch gar nicht kommen, wenn es erst nach einer halben Stunde ist.
Ich wollte gerade so machen, so während wir noch Möbel diskutieren, können die Leute uns ja gleich mal Feedback schreiben, ob sie das toll finden.
Also ich glaube, sie das währenddessen machen sollen.
Ja, jetzt mal hier so abdriften, so okay, die zwei reden gerade über Möbel, da kann ich doch gleich mal eine Nachricht schreiben, beziehungsweise eine Folge wünschen. Solltet ihr das jetzt tun wollen in diesem Moment? Da gibt es ein rosa Tagesbett, Timo.
Meine Schwester hat ein ähnliches.
Schön. Dann könnt ihr das auf jeden Fall... Indem ihr uns eine Mail schickt, und zwar reicht ihr uns unter sokokinderkrimi@gmx.at oder auf Instagram, da findet ihr uns unter @soko_kinderkrimi. Meinst du, so ein Tagesbett mit Gitter bequem? Das schaut nämlich echt unbequem aus.
Ja, ich meine, du darfst dich da nicht anlehnen. Das ist halt wirklich nur zum Hinlegen.
Ja, nicht zu viel drauf ankommen.
Hey, ich möchte es unbedingt so eine Chaise-Lounge irgendwie. Das ist
passt die so bei euch noch ins Balkonzimmer?
Ins Balkonzimmer? Was ist unser Balkonzimmer? In den Wintergarten.
Ja, natürlich.
Ein Sommerhaus. Nee, das passt leider echt nirgends hin bei uns. Und eben, wenn es nicht vorm Fernseher steht, benutze ich es nicht.
Also ist das bei dir so, Timo? So alles, was nicht vorm Fernseher steht, wird nicht benutzt?
Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich mich irgendwo hinknotze, dann ist es, bin ich ehrlich, 80% dann vorm Fernseher.
Ich schicke dir mal hier kurz ein Bild. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit, dafür brauchst du den Raum, um sowas aufzustellen.
Ja, gut, ja.
Mein Wohnzimmer ist wahrscheinlich weniger breit als dieser Sessel.
Also das schaut mir jetzt so ein sehr komisch bearbeitetes Bild mit einem sehr großen, so einer Liege geschickt. Aber ja, googelt selber Chaise Lounge und entscheidet, ob das was für euch wäre.
Ihr könnt uns gerne auch lustige Chaise Lounge schicken, wie ihr merkt.
Ja, bitte, oder schickt mir einfach ein richtiges. Weil... Wenn es geschenkt ist, dann kann ich es auch einfach irgendwo hinstellen. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Danke. An Soko unterstrich.
Die Adresse blenden wir jetzt unten ein.
Gut, jetzt habe ich wirklich genug mit diesem Quatsch hier. Ja, alle Caps mit Chaise Lounge zumachen, Sascha. Jetzt konzentrieren wir uns hier mal. So, sag, was für ein Abenteuer hast du uns mitgebracht? Zack, zack, zack.
Okay. Ich musste auf Plan B zurückgreifen, da sich die ursprüngliche Folge nicht ganz geeignet hat, die ich beim letzten Mal angekündigt habe. Ich habe dann spontan eine Folge der drei Fragezeichen genommen. Also wir wechseln von den drei Ausrufezeichen auf die drei Fragezeichen. Mit einer Folge, die ich sehr gern mag, weil sie sehr atmosphärisch auch ist. Und wir hatten ja gerade erst vor kurzem Halloween. Da habe ich mir gedacht, es passt ganz gut rein. Und zwar ist das die Folge 101 mit dem Titel Das Hexenhandy.
Das Hexenhandy.
Ja.
Sehr modern. Aus welchem Jahr? Entschuldigung.
2001.
2001. Mhm. Folge 101.
Ja, Folge 101 aus 2001.
2001. Und ein Nokia 301 spielt die Hauptrolle.
Genau.
Ja. Kenn mich da raus.
Naja. Timo, ich höre schon, du notierst dir schon Sachen. Ja, dann hätte ich gesagt, richtig. Wir starten direkt mit dem Abenteuer, lassen da gar nicht zu viel Zeit vergehen, also mit Schiss los diskutieren und so. Der Peter und der Bob waren unterwegs, aber leider bei Peters Fahrrad wurde Luft rausgelassen, also müssen sie leider schieben und es geht durch den dunklen Wald zurück nach Rocky Beach. Die Fahrradlampen erleuchten so den Weg, es ist eine ziemlich gruselige Stimmung, Peter ist auch etwas ängstlich unterwegs und Bob bleibt auf einmal stehen, weil er hat was gefunden. Eine Schultasche. Laut den Sachen, die drinnen sind, gehört die einen Jeremy Scott, der in die dritte Klasse geht. Und da finden sie auch ein Malbuch und der scheint fast von Hexen besessen zu sein, weil der ganz viel Motive mit Hexen da drin gemalt hat.
Dritte Schulklasse nach deutschem System, nehme ich an.
Ja. Ja.
Verstehe.
Es ist ein Gameboy drin, Schnellhefter, aber nirgends eine Adresse, also es ist nichts, wo eine Adresse aufgedruckt ist. Und es ist auch noch ein Jausenbrot, das angebissen ist drinnen. Sie meinen so, okay, super eigenartig, sie sollten das bei der nächsten Polizeistelle abgeben. Und auf einmal kommt ein, ich nenne es mal, diabolisches Kichern aus einer Seitentasche. Da drin ist ein phosphorizierendes Handy. Sagt man das so? Ja, klingt richtig. Phosphorizierendes Handy, ein leuchtendes Handy.
Das war wahrscheinlich Ford-Leucht-Displays oder wie?
Nein, das Display leuchtet schon, aber wirklich das Handy selbst leuchtet auch. Wie diese Sterne, weißt du, die man so auf die Kinderzimmerdecke klebt. Und eben das Klingeln ist dieses Kichern sozusagen. Und der Bob geht dran, meldet sich mit vollem Namen und eine ältere Dame ist dran, die meint, sie will ihren Sohn Jeremy sprechen und sie meint, ja, sie wissen auch nicht, wo er ist, sie haben das gefunden Und sie sind in den Santa Monica Mountains in der National Recreation Area und haben eben diese Schultasche gefunden. Und die Dame sagt, ja, sie ist die Mutter von Jeremy, sie wartet schon seit Stunden auf ihn. Worauf der Bob dann meint, sie soll unbedingt die Polizei rufen, vielleicht wurde Jeremy entführt. Peter hat ein ganz eigenartiges Gefühl und ihm ist auch so, als würden sie die ganze Zeit beobachtet werden. Ja, kurz darauf läutet das Handy wieder, der Bob hebt ab, es meldet sich die Polizeidienststelle Santa Monica. Die wollen den genauen Standort und sagen, dass die dort warten sollen. Es kommen gleich zwei Kollegen. Kurz später kommen diese besagten Kollegen auch an. Aussagen werden aufgenommen, die Schultasche wird mitgenommen und Peter und Bob machen sich dann weiter auf den Weg. Und auf einmal bekommt Bob einen Elektroschlag. Also es tut wirklich weh. Er beschreibt es, wie wenn man so einen Kuhzaun angreift. Also so ein wirklich unguter Schlag. Und dieser Schock scheint das Vibrieren des Handys zu ersetzen, weil es ist eine SMS gekommen mit 666. Sie denken sich dann, was soll denn das jetzt bitte? Und in dem Moment hören sie ein komisches Rumpeln und es bricht Panik aus und sie laufen eben davon. Also Bob fährt auch mit dem Fahrrad, Peter rennt hinterher wie ein Irrer. Und wie sie aus der Recreation Area draußen sind, reden sie nochmal so ein, du hast das doch auch gesehen, bei diesem Rumpelgeräusch, da ist eine Hexe durch den Wald gehuscht. Wir haben einen Cut zum nächsten Tag. Wir sind in der Zentrale der drei Fragezeichen und Justus ist gleich mal so, na gut, das mit dem Handy sind ziemlich eindeutig, er hat die Zeitung vor sich liegen, das ist eine Anzeige über die ganze Seite, das ist so der allerneueste Schrei, erst seit ein paar Tagen erhältlich, es ist eben auf der Seite erklärt eben dieser Klingelton, der Elektroschock statt Vibrieren und so weiter und sie müssen auf jeden Fall mit dem Eigentümer des Handys reden um mehr herauszufinden. Und wollen danach schon, wer diese 666-SMS versandt hat, weil man sieht ja logischerweise den Absender normalerweise. Aber, welcher Wunder, da ist keine Nummer dabei. Und sie wundern sich da, so anonyme SMS, ist das überhaupt möglich? Aber gut, der Bob hat aus Versehen das Handy eingesteckt gehabt und nicht der Polizei übergeben. Sie kontaktieren oder wollen Jeremys Eltern kontaktieren, um das Handy zurückzugeben. Was ist also der einfachste Weg? Sie rufen im Telefonbuch am Handy die Nummer, die mit Mom gespeichert ist, an. Es hebt aber die Oma von Jeremy ab und die erklärt, ja, die Mutter ist gerade nicht da, die ist vor kurzem erst abgehauen, weil die Polizei angerufen hat, Jeremy wurde gefunden. Vor einer kurzen Zeit haben Spaziergänger in der Recreation Area einen Jungen, eben Jeremy, gefunden, der in einen Eisenkäfig eingesperrt war.
What the fuck?
Und die Mutter ist jetzt am Weg zur Polizei, um ihn abzuholen.
In einem Eisenkäfig?
Ja. Wir haben einen Cut zu Topanga Beach, super für Surfer, schöne Wohnhäuser. Und dort ist auch ein Haus, das eindeutig als das Haus der Scotts zu identifizieren ist, weil es wuselt schon die Presse rum. Die drei Fragezeichen sind also nicht die ersten, die von den Ganzen mitbekommen haben, beziehungsweise an den Ganzen dran sind. Und fragen sich auch, die Oma Scott hat ihnen ja sehr einfach Auskunft erteilt, ob die wohl anderen Leuten am Telefon das auch berichtet hat. Sie verstecken sich da so ein bisschen in den Büschen, damit sie nicht so auffallen. Und man hört an der Stelle, wie ein Kamerateam meint, dass sie die Aussage der Oma haben. Die Mutter mit dem Sohn haben sie sogar gefilmt, als sie aus dem Auto gestiegen sind. Sagt eben der Larry, der Kameramann, zu Jenny, der Reporterin, und sind so, ja, Bombenstory, die Prämie vom Sender ist ihnen sicher, sind super happy, dass sie die Story eingefangen haben, und dann ziehen Jenny und Larry auch ab. Die Jungs sind da eben so versteckt und werden da auf einmal von einem Typen überrascht, den Jack Jordan, der also stellt sich ich liebe solche Szenen, so als Jordan, Jack Jordan vor. Und meint so, ja, hey, ihr seid schon zu spät dran, die Show ist gelaufen. Und die Jungs sind so, hey, nein, wir sind gar nicht von der Presse, haha. Und er so, ja, Passt schon. Er ist da auch nur zufällig reingeraten vom Washington Magazine. Super verrückt das Ganze, aber gut, hat sich erledigt und marschiert da gemütlich weg.
Was heißt, hat sich erledigt? Was soll das bedeuten? Also, weil das Kind schon drinnen ist.
Genau, das Kind ist drinnen, also. es gibt jetzt nichts mehr. Die Presse, also es sind noch andere Leute dort, die Presse, eben Jenny, Larry und auch der Jack Jordan ziehen, oder Jack Jordan, wie auch immer, ziehen ab. Jenny und Larry mit Kamera sind auch am Weg weg und die Jungs denken sich, okay, jetzt huschen sie aber da durch und läuten an. Die Mrs. Scott, die Mutter, macht mal gemütlich auf, der Justus erklärt, wer sie sind. Und eben auch, dass sie die Schultasche gefunden haben und werden reingelassen. Wo ich mir auch gedacht habe, dafür, dass gerade eine Masse Presse da war, ist die Mutter ziemlich gechillt, wenn sie ins Haus lässt und so, aber, ne?
Ja, vor allem, weil das Kind auch gerade erst zurückgekommen ist, offensichtlich. Ja, also,
voll.
Weiß ja nicht.
Es wird jetzt nochmal dasselbe berichtet, Sohn wurde entführt, im Wald, im Eisenkäfig, eingesperrt und da eben ausgesetzt im Wald. Es ist ihm nichts passiert, aber er ist logisch also komplett geschockt. Er schläft gerade und die Oma ist bei ihm. Der Justus gibt das Handy zurück und in dem Moment kommt der Jeremy so ziemlich verschlafen da mal so reingedroppelt in den Raum. Freut sich tatsächlich, das Handy wiederzusehen und erklärt, dass eine Hexe ihm das weggenommen hat und ihn auffressen wollte. Das Kinn war spitz, die Zähne verfault und das Gesicht schleimig grün. Die Mutter stellt mal die Jungs vor. Und dass die eben das Handy gefunden haben. Und er erzählt eben, ja, er ist vom Schwimmen gekommen und er wollte sich doch nur den Preis abholen. Er hat nämlich eine SMS bekommen, dass er der tausendste Besitzer des Handys ist. Und er sollte eben in den Wald. Aber.
Ach, mal wieder auf einen guten alten Scam reingefallen. Ja.
Und genau. Und er schaut auch nach, die SMS. Mit dem Preis ist nicht mehr drauf, aber eben diese 666 SMS auch ohne, und er sagt auch ohne Absender, wie bei der Preis-SMS, eigenartig, die kennt er gar nicht. Er erklärt auch.
Woher hatte er das Handy eigentlich?
Na, ganz normal gekauft, das hat er bekommen.
Ein ganz normales Handy gekauft, das Stromschläge statt Vibrieren macht?
Ja, wie gesagt, das ist der neueste Schrei bei der Jugend gerade.
Okay.
Genau.
So ein großer Schrei kann es nicht sein, wenn es erst 1000 Handys gekauft
hat. Er gibt es ja erst seit ein paar Tagen.
Natürlich.
Er erklärt, dass im Wald aber kein Vertreter von Vanity Phone World, das ist die Firma, die das Handy vertreibt, da war, sondern es eben auf einmal einen Knall gab und überall war Rauch und eben die Hexe mit grünem Gesicht, schwarzen Umhang, super hässlich, wie es beschreibt, hat ihn auf einmal gepackt und dann weiß er nichts mehr. Er ist dann aufgewacht, es war kalt und dunkel, er war in diesem Käfig, Eisenstangen, das Handy war weg. Die Hexe ist da wiedergekommen, hat wild gelacht und hat gemeint, morgen Nacht fresse ich dich auf und dann war sie weg. Und er ist da wirklich lange, doch über Nacht in diesem Käfig gewesen.
Das ist schon hart, muss man sagen.
Ja. Peter sagt an der Stelle, und das überrascht halt auch die Mutter, dass er und Bob diese Hexe auch gesehen haben. Sie übergeben an der Stelle auch ihre Visitenkarte. Es kommt hier schon dazu, so ja, Telefonnummer, E-Mail-Adresse stehen drauf, der 3 Fragezeichen. Und sie wollen den Fall übernehmen. Und die Mutter sagt, können sie gerne machen, aber sie sollen den Jeremy damit in Ruhe lassen. Und der Justus sagt noch, ja, klar, können sie machen. Und er verspricht auch mehr oder weniger, das ist ein verkleideter Mensch, weil Hexen gibt es nicht. Wir haben einen Cut zu einem späteren Punkt an diesem Tag irgendwann. Es wird nicht genau definiert, wann das an dem Tag ist. Und zwar ruft die Mutter die Jungs an und meint so, hey, habt ihr die Nachrichten gesehen? Es sind mehr Kinder verschwunden. Die 10-jährige Grace Morland aus Venice wird vermisst. Auch da wurde die Jacke und das Hexenhandy gefunden.
Entschuldigung, nochmal der Name, bitte.
Grace Morland.
Morland.
Genau. Auch mit dieser 666-Nachricht. Und sie schalten die Nachrichten ein auf Geheiß der Mutter praktisch. Und es werden insgesamt 3 Kinder vermisst. Also eben die Grace Morland, dann der Peter Groening aus Anaheim und Alan Bagel aus Santa Barbara.
Alan Bagel. Die haben alle die Die
Handys, haben alle Hexenhandys dabei,
genau. Und die haben sie alle aber nicht jetzt in dem Moment bei sich.
Genau, die wurden ja gefunden.
Sie wurden alle gefunden. Nur die Handys oder auch die
Schultaschen? Bei der, wir wissen es nur, bei der Grace, da wurde die Jacke gefunden.
Ah, okay.
Bei den anderen wird es nicht gesagt in den Nachrichten. Die Dame, die das Ganze moderiert, ist die Jenny Collins von Network TV.
Warum, warum haben wir jetzt alle Corporation-Namen eigentlich? Warum wird uns das verraten?
Was meinst du?
Ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie seltsam an. Das ist von Vanity Phone World und das ist wie?
Network TV ist das.
Network TV? Ich weiß nicht, das hören wir sonst nicht.
Ja.
ja,
vielleicht von
spielt's eine Rolle.
Ja, von
frag nicht so.
Jenny Collins berichtet auf jeden Fall, dass möglicherweise, das wird derzeit angenommen, dieselbe Person dahinter steckt, ist eben immer das Handy da und eben von Vanity Phone World hat bis jetzt noch niemand eine Stellungnahme abgegeben, aber sie nimmt an, dass das bald passieren wird. Und da bemerken auch die drei Fragezeichen, dass im Posteingang hat der Vater von Grace tatsächlich in eine Mail geschrieben, sie sollen doch Kontakt aufnehmen und zu ihm kommen. Ab 20 Uhr ist er daheim, es ist schon 19.30 Uhr, na schau, da wissen wir, wie spät es ist. Also radeln sie direkt dorthin. Circa um 20 Uhr kommen sie dort an, aber es ist eine ziemlich leere Wohngegend. Sie schließen mal die Räder ab, finden das eigenartig, weil nirgendwo brennt Licht, kommen an die Adresse 473B. Und Bob und Peter haben ihre Taschenlampen auch nicht da und Justus schimpft da mal, Klingelschild steht Morland drauf, sie klingeln an, die Klingel reagiert aber nicht, die Türe ist lustigerweise offen und das Licht geht nicht. Es ist total dunkel im Treppenhaus, irgendwas stimmt da nicht und auf einmal gibt es einen Knall und oben an der Treppe taucht die Hexe auf, die steht am oberen Treppenabsatz, es wird so beschrieben, um sie rum ist Rausch, man hört das schrille Lachen und Blitze zucken um sie herum. Sie schwingt zu ihrem Besen und meint so, ja, sie sollen sich aus allen heraushalten, sonst wird der Teufel sie zugrunde richten und sie wird ihm mit Freude dabei helfen. In dem Moment sagt der Peter sein, ja, das glaubt er nicht und auf das reagiert sie damit, dass sie ihn verfluchen wird und haut ihn mit dem Besen um. Denn Justus, auch einer drüber, will abhauen, Peter rennt dann hinterher, die Hexe kann sich aber losreißen und rennt davon. Und der Justus ist sich hundertprozentig sicher, wie die Ruhe wieder eingekehrt ist, dass das nur Effekte und eine Gummimaske sind, worauf der Peter so meint, so, naja, er hatte die Hexe zu fassen bekommen und wenn das nur eine Gummimaske war, wie sie sich das dann erklären können und zeigt sie die Hand her und die ist voller Blut. So, Moment.
Moment, also er hat sie berührt und sie ist voller Blut gewesen. Ja gut, es muss ja kein echtes Blut sein. Wenn er Gummimaske hat, kann er auch falsches Blut haben.
Nein, eher im Sinne von, er hat sie irgendwie gekratzt und da ist echtes Blut.
Also es ist ihr Blut.
Es ist ihr Blut.
Na gut, auch Leute mit Gummimaske können bluten. Verstehe ich alles nicht.
Im Sinne von, wenn du jetzt eine klassische Halloween-Maske hast, würdest du halt nicht sofort in die Haut reinkratzen. Da hast du ja erstmal diese Gummimaskenschicht. Wir erfahren dann etwas später in der Zentrale, beziehungsweise in der Früh am nächsten Tag vom Justus, dass die Mrs. Scott den Mr. Morland nie kontaktiert hat. Also ist auch die Frage, wie zum Teufel ist die Person, die ihn da geschrieben hat, an die Mailadresse überhaupt gekommen? Super eigenartig. Wo ich mir gedacht habe, so berühmt wie die drei Fragezeichen sind, kannst du mir nicht erzählen, dass die Mailadresse nicht irgendwo zu finden ist.
Jeder hat diese Visitenkarte schon bekommen, ja, glaube ich, ja, in den letzten 101 Folgen.
Aber wurscht. Sie beschließt aber, sie schickt ihnen das Hexenhandy, damit sie das untersuchen können und die drei Fragezeichen wollen auch der Presse ein bisschen zuvorkommen, also geht es jetzt ab zu Vanity Phone World. Davor, am Weg holen sie das Hexenhandy bei der Post ab, also haben sie jetzt so einen Karton, wo das Handy drin ist, bei sich und vor Vanity Phone World steht auch schon eine Masse der Presse und auch eben die Jenny und der Lenny sind wieder dabei, also die Jenny Collins eben, der Lenny der Kameramann, den Mr. Jordan vom Washington Magazine sieht man auch wieder. Und alle warten auf die Presseerklärung. Also es ist so ziemlich dieselbe Masse, die da auch bei den Scots zu Hause war. Und die Jungs machen jetzt eins auf. Sie sind hier Kurier und müssen hier das Paket ins Gebäude bringen. Werden mal easy in die Chefetage in den 6. Stock vorgelassen. Hä, einfach ein Paket mitnehmen, dann kommst du anscheinend überall rein. Sie klopfen an, es sitzen zwei Sekretärinnen anscheinend dort. Eine davon, wie wir erfahren, ist die Mrs. Carrera. Die empfängt sie und da kommt aber schon Bob Acer, der Chef, rausgestürmt, ziemlich wütend, dass die Mrs. Carrera sie durchgelassen hat. Wo ich mir auch gedacht habe, chill mal, Junge, die Jungs sind draufgekommen. Sie hat sie genau gefragt, was sie hier machen. Also mal hier entspannt sein, aber wurscht. Er lässt den Justus mal ein bisschen erklären, schnauzt ihn aber sofort an, so mit, ja, sie müssen das Gebäude verlassen und schmeißt sie praktisch raus. Die Jungs sind ziemlich traurig, gehen aber und der Peter meint so, naja, der Besuch war doch super, weil diese Mrs. Carrera hat ziemlich panisch in ihren Bildschirm reingestarrt und hat vermieden, die Jungs anzuschauen. Aber er hat im Spiegelbild des Bildschirms gesehen, dass die eine Kratzwunde im Gesicht hatte.
Oh oh.
In dem Moment stoßen sie aber im Stiegenhaus mit einer Dame zusammen. Der fallen die Akten runter und sie sind so lieb und begleiten sie ins Archiv in den 7. Stock. Die ist super begeistert. Ach, Kavaliere, so toll. Und der Justus schimpft dann gleich mal über die Mrs. Carrero, um mehr herauszufinden, weil, ja. Und die Dame meint so, naja, diese Diva ist in einem Kabarett besser aufgehoben als in einem so seriösen Unternehmen. Ist ja, das sind jetzt mehr Zitate aus dem Hörspiel. Das ist ja auch ein sehr pikantes Geheimnis dieser Vorzimmerdame mit der abgrundtiefen Stimme und kichert so mal doof dahin. Und meint so, ihr richtiger Name ist nicht Monique Carrera, sondern Michael Chandler. Und
Drag
dieser
Queen?
Transgender könnte man es auch nennen.
Ach, weiß ich.
Und an dieser Stelle kommt jetzt der Grund, warum ich dir das Video gestern geschickt habe, Timo.
Mhm.
Monique Carrera wird gesprochen von Amanda Lear. Die Dame, die gesungen hat, die ich dir geschickt habe, damit du dir mal die Stimme vorstellen kannst. Und alleine das finde ich ja schon cool, weil Amanda Lear war Muse von Salvador Dali, ist in Paco Rabanne Werbungen gemacht, hat mit David Bowie zusammen Zeugs gemacht und Co. Und das Spannende fast an dem Ganzen, was ich wieder lustig finde, Amanda Lear, man weiß nicht wirklich, wann sie geboren ist, wo sie genau aufgewachsen ist, da gibt es nur Vermutungen. Und eben, es gab mal den Claim, dass sie transgender ist, aber das wurde von ihr praktisch abgelehnt und hat auch gemeint, so ja, dass David Bowie oder Dali die Gerüchte mal gestreut haben und so weiter. Finde ich einfach nur sauwitzig, dass die da sind. Spricht. Die Dame sagt jetzt, dass, ich sage außerdem nur die ganze Zeit die Dame, weil ich an der Stelle den Namen verpasst habe. Später sage ich dir mal den Namen von ihr. Ich sehe ihn gerade nur nicht. Nennen wir sie die Archivdame dabei. Sie meint eben auch, dass die Tage von Monique Carrera bei Vanity Phone World gezählt sind. Solche Leute will Acer nicht haben. Also als da sie ja der Sekretärin sitzt, als Gesicht von Vanity Phone World. Und sie sprechen sie auf diesen Kratzer an. Und dann meint sie, ja, nachdem hat sie auch schon gefragt, sie ist angeblich von ihrer Katze verletzt worden beim gemeinsamen Spielen. Aber sowas glaubt sie nicht. Die Wunde stammt bestimmt woanders her. Da ist sie sich sicher. Die Jungs verlassen jetzt dann Vanity Phone World und setzen sich in ein chinesisches Lokal gegenüber, von denen man den Eingang von Vanity Phone World recht gut im Blick hat, packen jetzt das Hexenhandy eben aus, das sie ja von Scotts Mutter bekommen haben. Und das Praktische ist, es ist noch immer eingeschaltet. Und Network TV sendet auch Nachrichten am Fernseher in diesem China-Restaurant. Sie bitten einen Kellner darum, den Ton aufzudrehen. Der macht das natürlich gerne. Und wieder haben wir Jenny Collins, die von der Entführung berichtet Und meinte, ja, es gab eine Wendung, gegen 13 Uhr wurden Kinder von einem Förster gefunden, beide in einem Käfig, eben Grace Morland und Alan Baker. Peter Cronin bleibt vermisst. Der Verdacht besteht, dass das vielleicht sogar Werbezwecke sein könnten, total grausam, weil alle im Besitz eines Hexenhandys sind. Und wie sonst ist es zu erklären, dass die eben mit dieser Gewinnspiel-SMS an einen Ort gelockt worden sind. Und die Frage ist jetzt, wird Vanity Phone World der Verkauf dieses Handys verboten werden? Es soll bald eine öffentliche Stellungnahme von Bob Acer kommen. Bleiben Sie dran. Also sie ist da voll drinnen, wie sie das Ganze vorträgt. Und in dem Moment bekommen die drei Detektive nochmal einen Elektroschlag. Sie haben eine SMS von Jeremy bekommen mit meine Mom hat mir zwar verboten, in Kontakt zu treten, aber kommt um 18 Uhr zur Milton School, da warte ich vor der Sporthalle, ich weiß jetzt, wer die Hexe ist. Sie beschließen, okay, sie haben ja mehrere Sachen sich da anzuschauen, Peter soll das machen, der kann ja auch gut mit Kindern, der soll zum Jeremy und mit dem diskutieren und Justus und Bob wollen sich an die Karriere anhängen. Die wollen erstens mal wissen, warum, wieso die das gemacht hat und sollen sie dann auch zu den Kindern führen. In dem Moment verlässt die Karriere auch gerade das Gebäude, also sprinten Bob und Justus los. Peter wird zurückgelassen mit dem Handy. Der zahlt nach einer Zeit dann auch und geht auch, soll eben dann später zu der Schule, um sich mit Jeremy zu treffen. Der Justus und Bob sind der Karriere hinterher. Ist jetzt keine Verfolgungsjagd, die fahren einfach mit dem Taxi dahinter, fahren einfach dahinterher. Aber als sie aus dem Taxi dann eben aussteigt, wie wir dann wissen bei ihrer Wohnung, sie hat eindeutig bemerkt, dass die Jungs sie da verfolgen und fragt auch so, ja, was sie eigentlich wollen. Sie hat nichts zu verbergen, warum verfolgen sie sie? Und gehen dann auch in die Wohnung, um alles Weitere zu besprechen. Der Justus und Bob sitzen in der Wohnung von Carrera und der Justus fragt direkt, woher sie die Wunde eben hat. Carrera ruft ihren Siamkater daher, und meint sie, ja, der hat sie gekratzt, als sie beim Rumspielen / Kuscheln mit einer Zigarette den Schwanz verbrannt hat. Den Justus ist das fast schon peinlich und meint sie, ja, der hat, schau, da haben wir den Namen, die Mrs. Jones, das ist die Archivdame, dass sie sich da wohl von der Mrs. Jones beeinflussen haben lassen. Und worauf die Karriere meint, so, was, die Mrs. Jones, die alte Hexe aus dem Archiv, was hat die denn damit zu tun? Und die Jungs erzählen, was die eben so von sich gegeben hat, und dann sagt die Karriere, ja, da hat die wohl einige gute Arbeit auch beim Acer geleistet, weil sie wurde heute vom Acer gekündigt. Der eben mit dem Kommentar, so eine Person wie sie wollen sie da nicht haben. Der Justus kommentiert da, dass die Reaktion vom Acer absolut menschenverachtend ist und nicht zu entschuldigen, ihr Privatleben hat ihn nicht zu interessieren. Jetzt Monique Carrera die Jungs auch, warum die drei Detektive, beziehungsweise in dem Fall zwei, genau hinter ihr her sind. Und da ist Bob ziemlich baff, weil der Justus ihr alles erzählt. Und er fragt sich natürlich auch, kann man dieser Frau wirklich trauen? Und Timo, wir sind an der Stelle angekommen, wo ich diese Frage so ein bisschen an dich weitergebe. Die große Frage ist, und ich definiere es gleich ein bisschen genauer, eben unser klassisches, was wird hier gespielt, im Sinne von, warum werden die Kinder entführt? Und logischerweise, wer steckt dahinter? Singular, Plural, männlich, weiblich, alles dazwischen.
Also warum die Entführung und wer steckt dahinter?
Genau.
Ich war jetzt ein bisschen ruhiger, ich habe ordentlich fleißig zugehört, bin immer wieder...
Ich werf kurz ein, ich kann es nur empfehlen, sau cool zum Anhören auch.
Ach, es gibt natürlich da so einige Kandidaten, muss man sagen. Ich habe versucht so ein bisschen die üblichen Verdächtigen rauszusieben, Mrs. Carrera. Dadurch als Person, die auch noch gesprochen wird von einer Prominenten, unterstelle ich jetzt einmal, dass die nicht die Böse ist. Und es klingt auch nicht so, es klingt recht glaubwürdig. Und ja, es gibt aber halt immer noch genug genug Kandidaten, was ein bisschen das Problem ist. Wir haben natürlich Bob Acer als Chef des Ganzen, wenn man jetzt der Jenny glauben will, dass das eine Marketingaktion ist, die aber das wäre ziemlich bescheuert, muss ich sagen. Ziemlich bescheuert. Und es gibt natürlich immer noch Jack Jordan, komplett random Charakter, der einmal kurz vorkommen ist. Ich weiß nicht, ob der da ist, um mich komplett zu täuschen und abzulenken von irgendwas. Weil der ist ja nie wieder vorgekommen. Oder? Ich habe ihn nicht überhört, oder?
Ja, eben bei den Büschen hat er sie angesprochen, genau. Und dann eben vor dem Vanity Phone World Gebäude, wo die ganzen Paparazzi, wollte jetzt sagen, die ganze Presse steht,
da
erkennen die Leute sie auch in der Menge, genau. Also die Leute, die Jungs erkennen ihn auch.
Dann gibt es natürlich noch Jenny und Larry. Immer verdächtig, so Erfolgs- oder so aufmerksamkeitsheischende Journalisten sind immer verdächtig bei sowas. Da könnte natürlich auch der gute Larry einfach mal das Kostüm angezogen haben. Sexenkostüm. Aber die waren ja nie in Kontakt mit den drei Fragezeichen eigentlich. Im Direkten. Wir wissen eigentlich nichts von denen.
Nein.
Ja, das ist schwierig. Ich würde dir zutrauen, dass der Jack Jordan eigentlich gar keine Rolle spielt.
Manchmal würde ich gerne sehen, was du für Verrenkungen machst, wenn du diese Geräusche machst.
Ja. Die Jenny hat ja, die haben bekommen so viel Aufmerksamkeit dadurch. Das ist ja auch weird. Die könnten das ja auch vortäuschen, um eine Story zu haben. Aber was hat dann Jack Jordan für eine Rolle? Und Bob Acer klingt auch. Aber das wäre die bescheuerteste Marketingkampagne überhaupt. Nein, das will ich. Das ist Quatsch. Also, das ist ja Blödsinn. Das können wir ja schon mal ausschließen. Ich finde eher, dass es reverse ist, dass das Image dieses Handys ja voll schlecht macht. Wenn dein Kind entführt wird, wer kauft seinem Kind dann noch so ein Handy? Das ist komplett bescheuert. Oh, dann sage ich entweder Jack Jordan oder Jenny und Larry, aber dann sage ich Jack Jordan, der weiß zumindest von den Jungs, kann denen das geschrieben haben, kann nämlich dann sich ausgegeben haben als Familienmitglied von den Scotts, um ihnen die Nachricht zu schreiben. Alles andere macht keinen Sinn. Und ich weiß auch gar nicht, Washington Magazine, ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt gegeben hat. Die Frage ist, ist er wirklich ein Journalist? Ich glaube, es ist, um das Image von der Firma zu ruinieren, von der Vanity Phone World. Ich weiß jetzt, das ist mal so der allgemeine Grund, ob es jetzt ist, weil der Jack Jordan irgendeine persönliche Vendetta gegen Bob Acer hat oder ob er jetzt von der Konkurrenz ist oder so. Das weiß ich nicht, aber das sage ich.
Okay, dann logge ich Jack Jordan ein mit Image von Firma ruinieren.
Ja.
Ich habe noch dazu geschrieben, wirklich ein Journalist, Fragezeichen und persönliche Vendetta, Fragezeichen, weiß von den Jungs. Das war so meine Zusammenfassung
zu dem, was ja, du gesagt hast. Das trifft es ganz gut. Ja.
Okay, dann logge ich das so ein.
Ja, bitte.
Nachdem der... Ich habe deinen Namen gerade vor mir stehen und wollte gerade sagen, nachdem der Timo der Carrera das alles erzählt hat.
Ja, ja, ich bin auch immer so immersiv drin, dass das schnell geht.
Macht sie auf einmal panisch die Zigarette aus? Meinst du, sie glaubt zu wissen, wer dahinter steckt? Sie müssen los. Bob und Justus rufen in der Zentrale an, um praktisch Peter das neue Ziel auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Und dann geht's los. Es geht in die Westminster Road, es ist circa 20.30 Uhr beim Bungalow und sie läutet an, die Jungs halten sich auf ihr Kommando sozusagen ein bisschen zurück und ein Mr. Cade öffnet die Tür. Der hat eine Schlammmaske auf und entschuldigt sich so vor dem Schlafengehen, immer ein bisschen Beauty-Time sozusagen. Und
recht hat er.
Der Justus hüpft da raus. Also, wie gesagt, irgendwo im Hintergrund gewesen und meint so, ha, diese Augen würde er auch erkennen, auch wenn da kein Vollbart dran ist, und spricht ihn als Mr. Jordan, den Reporter an, den sie bei den Scotts getroffen haben. Der ist ein Blödsinn, also da hat er wohl einen Doppelgänger, davon weiß er gar nichts. Aber gut, sie können ja mal hier reinkommen, und dann alles Weitere besprechen. Carrera erklärt, was sie hier wollen. Da läutet es auch erneut an der Tür und der Kate öffnet die Tür und ist ein, was wünschen Sie? Und da steht Peter hier und er ist auch sein, ja, das wüsste auch gerne, was er hier macht. und ich habe da was ausgelassen, Timo.
Nein!
Ja, ich habe da ganz viel nämlich ausgelassen, weil der Peter hat sich in der Zwischenzeit mit dem Jeremy ja treffen wollen. Mhm. Aber da ist die Hexe aufgetaucht und der Peter wurde in einen Eisenkäfig gesperrt tatsächlich, also betäubt und Co. Das habe ich weggelassen, weil ich mir gedacht habe, ich will dir nicht so hundertprozentig verraten, dass die Carrera es nicht sein kann. Ich habe mir gedacht, das lasse ich mal weg. Okay. Aber du hast sie auch null verdächtigt, muss man sagen. Ja. Praktisch Peter ist das Gleiche passiert, was den Kindern passiert ist. Und er hat aber sein Dietrich-Set dabei. Das hat die Hexe, wie sie ihn abgetastet hat, nicht gefunden, weil sie das Handy nämlich gesucht hat, also das Hexenhandy gesucht hat. Und deswegen konnte er sich da wieder freilassen. Da sagen die Jungs eben auch gleich drauf, ja gut, die Carrera kann es hundertprozentig nicht sein, mit der waren sie ja jetzt durchgehend unterwegs. Aber... Und das sagt jetzt eben auch die Monique Carrera. Der Kate hier wurde praktisch vom Acer verarscht. Der heißt eigentlich George Kate. Der ist auf das Hexenhandy gekommen und sie ist am Empfang gesessen, hat ja ziemlich gute Ohren. Der Acer hat ihn weggeschickt und hat die Idee praktisch geklaut und er hat zu spät gemerkt, dass er verarscht wurde. Mhm. Und er hat das ganz schlau eingefädelt mit einer kriminellen Werbewelle sozusagen, mit eben Kindesentführungen, dass der Verkauf des Handys gestoppt wird und so weiter. Das ist unverzeihlich. Und eben die drei Fragezeichen haben sich dumm eingemischt, daher wollte die loswerden. Und sie sagen auch so, ja, im Handy war bestimmt eine Wanze, da deshalb wusste er Bescheid, wer sie sind und wo sie sind und was sie machen und Co. Und auch um so an Telefonnummern von den Kindern und Co. ranzukommen, dass er in einen Handyladen gegangen ist und die Wanze da irgendwie reingeben. Der Justus beschreibt das etwas genauer. Es können anonyme SMS übers Internet verschickt werden. Das passt ja alles super zusammen. Und eben getarnt als Jack Jordan mit Bart und anderer Perücke die Neugierde befriedigen, was da so passiert. Der Kate ist stinksauer und meint, er wird sie anzeigen, er wird die Polizei rufen, sie sollen da sofort abhauen. Und die drei Detektive sind so, ja, klar, gerne, also da bleiben sie hier, können gerne die Polizei rufen. Und da sagte Kate so, ja, der Ace hat ihn auf jeden Fall verarscht, aber sowas Wildes würde er niemals machen und spielt sich da auch extrem auf. Und da sagt der Peter so, na, er soll ihnen verzeihen und das tut ihnen schrecklich leicht. Also wenn er sagt, sowas würde er niemals machen, dann glauben sie ihm das auch. Und ob das okay ist, sie verzeihen ihn, oder Peter wird gerne noch ein Taxi rufen und ist aber clever und tippt nämlich die Nummer vom Hexenhandy vom Jeremy ein, das er nämlich in den der Hexe zugesteckt hat. Und auf einmal fängt im Zimmer der Koffer, der da irgendwo steht, Lachen an. Peter hat ihn da ganz gut ausgeregt. Es gibt ein Gerangel, die Carrera steht auf und gibt so den Kate einen Handkantenschlag, der liegt dann am Boden. In diesem Koffer finden sie eben das Hexenkostüm. Es war also der richtige Verdacht von dir und den Detektiven. Es wird dann noch besprochen, wie da alles funktioniert hat mit Verkleidung und Co. Und es wird dann kommentiert, so ja, im Rachewahn ist er vollkommen durchgedreht, Polizei wird eben verständigt. Und der Peter ist super happy, dass die Carrera ihn gerade das Leben gerettet hat. Und darauf folgt dann das Outro zu dieser Folge.
Aha, aha, aha.
Timo, Respekt.
Gell? Das war schon ganz schön gut.
Es steht 20 zu 19. Mhm. Ich bin mal ganz ehrlich, wie du angefangen hast, wen du ausschließt.
20 zu 19?
20 zu 17, sorry.
Ach so, sorry. Ja.
Ich hab's eh richtig hingeschrieben. Super lustig aber, deswegen habe ich jetzt gerade 19 gesagt, weil mein Hirn schon wieder einen Sprung weiter war. Wie du angefangen hast, Leute auszuschließen, habe ich am Anfang 19 zu schon hingeschrieben. Weil ich meine, oh, das geht in die falsche Richtung.
Na. Da gibt's einen satten Punkt für mich, würde ich sagen. Das war ja leicht.
Ich habe gedacht, dass du wie du angefangen hast, da zu reden, dass du auf die Jenny und Larry eben gehst, wegen der Prämie und so, und dass die doch häufiger vorgehen, dass du dich da reintricksen lässt, sozusagen.
Ja, das ist eben das, wo die fand ich auch deutlich verdächtiger, wenn man das ganze Geschichte so ansieht. Wenn das jetzt eine Geschichte wäre, die wirklich dafür ausgelegt ist, dass man mitratet und draufkommt, dann wäre es wirklich verwirrend und irgendwie quatschig. Aber das war, es hat dann halt keinen Sinn ergeben, weil warum hätten sie den 3 Fragezeichen eine Nachricht überhaupt schicken sollen? Das war für mich wirklich ausschlaggebend. Ist Jack Jordan wirklich gar nicht mehr vorgekommen oder hast du ihn auch
nein,
mal
ausgelassen? Nein, er kommt wirklich als Person Jack Jordan nicht mehr vor.
Ja, das ist dann schon echt schwierig eigentlich.
Mein Gedanke war eben entweder, also für mich war, wie ich das getippt habe, so ein, entweder kommst du drauf, also dass du das eben komisch findest, irgendwie da passt was nicht oder sowas, ja. Oder nicht, also da gab es gar nichts, irgendwie ein Zwischending oder so. War mein Gedanke. Er wird in der ersten Stelle, wo sie ihn treffen, noch sehr auffällig beschrieben. Das habe ich weggelassen, weil ich mir gedacht habe, das schreit ja nur noch danach. Weil es ist praktisch, er hat feuerrote Haare und feuerroten Bart und ein pinkes, ich glaube, pinke Stiefel, glaube ich. Und das ist ein, hätte ich dir die Story erzählt und wäre dann auf der Beschreibung auf einmal so hängen geblieben, ja, glaube ich, wäre dein Rätseln, hätte 2 Sekunden gedauert.
Ja, das wäre verdächtiger gewesen, das stimmt.
Deswegen habe ich gedacht, da braucht man nicht.
Nee, aber super, ja. Endlich wieder ein zweifelsfreier Sieg hier auch für mich.
Absolut.
Das ist natürlich gut, der Vorsprung ist wieder ausgebaut. Das ist Bibi Fein, würde ich sagen.
Ja.
Und Goody, Sascha, das war wirklich ein gutes Abenteuer, fand ich. Das war fast-paced, hat sich irgendwie unterhaltsam angehört, war kurzweilig, muss ich sagen, fand ich gut. Und ja, wie du sagst, das passend ein bisschen zur Jahreszeit, zumindest jetzt, wo wir es aufnehmen. Also ihr hört es dann, glaube ich, schon in der Adventzeit.
Stimmt. Timo, wir könnten doch fast um die Weihnachtszeit von den 3 Fragezeichen gibt es ja auch so Weihnachtsspecials, nenne ich es jetzt mal.
Naja gut, aber Weihnachten, ich meine, wir können es machen, du musst nur schauen, dass wir es zügig machen, weil du weißt, wir haben eine Vorlaufzeit.
Ja, stimmt.
Schließlich gibt es nur 2 Folgen, glaube ich, so im Dezember.
Ja.
Also.
Ah ja, es gibt auf jeden Fall Weihnachtsfolgen, also theoretisch.
Naja, dann vielleicht, mit etwas Glück könnt ihr euch auf schöne Weihnachtsfolgen freuen. Wie gesagt, auch wenn ihr Wunschfolgen habt, gerne schicken. Wie gesagt, es kann leider eben sein, dass vielleicht die Folge dann nicht ganz 100% für unser Format geeignet ist. Das muss halt eben passen. Deswegen bitte verzeiht uns, wenn wir da dann leider einmal eine Folge vielleicht nicht machen können. Soll ja dann auch irgendwie bei uns hier funktionieren. Für das Ganze ist nichts gegen die Folge. Das behauptet Sascha zumindest immer, also ich glaube es ihm. Also wenn ihr ihm das glaubt, wäre das super lieb, damit, weißt du, damit dieser Hausfrieden in diesem Podcast nicht schief hängt, dass ich ihn nicht oder er mich nicht noch schlimmer, weil er mich durch Felix Lobrecht ersetzt. Es ist nur ein Streit entfernt, dieses Szenario, also verzeiht ihm das bitte.
Die Vorstellung. Das war... Nein, ich fange nicht an.
Mein Gott, weißt du, wie lustig... Oh nein, ich sage es, weil es eh nicht passiert, aber es wäre so lustig, wenn in Folge 100 dann wirklich ich durch Felix Lobrecht ersetzt werden würde. Und er so tut, aber als wäre nichts.
Das ja, hilarious. Voll. So einfach komplett so... Ja, Felix, wir machen das jetzt schon seit 100 Folgen.
Ja, also das finde ich großartig. Gut, also Felix, wenn du bist herzlich eingeladen zur Folge 100, die setze ich aus dann, aber... melde dich einfach. Gut.
Hast ja unsere Nummer.
Weißt, wie du uns erreichen kannst. Schön auf Instagram oder die Mail, die der Sascha gesagt hat. Sag nochmal, Sascha, nur damit der Fall schon immer noch zuhört.
Soko-Kinderkrimi@gmx.at oder auf Instagram.
Genau, zusammengeschrieben.
Genau, und auf Instagram unter Soko-Kinderkrimi.
Genau, also Felix, melde dich, wir checken die DMs und die Mails. Wir machen uns da was aus, wir finden einen Termin. Sascha, was gibt's nächste in 2 Wochen wieder?
In 2 Wochen sind wir bei den 5 Freunden mit dem Titel 5 Freunde geraten unter Verdacht.
Eieiei, und ob sie auch unter meinem Verdacht fallen, werdet ihr dann in 2 Wochen hören. jeden Freitag, jeden zweiten Freitag gibt es hier eine neue Folge Soko Kinderkrimi, überall wo es Podcast gibt. Gerne auch bewerten, folgen, kommentieren und so weiter und uns gerne auch Freunden und Verwandten empfehlen. Das sorgt für Freude bei euren Podcastern hier. Und wir sind damit auch am Ende angekommen. Wir wünschen euch und dir, Felix, alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.